Am 26. Juni des Jahres 2018, der, wie Sie vielleicht noch nicht wissen, internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr ist. Und deshalb wahrlich sage ich Ihnen, wer Drogen nimmt, wird erst süchtig, dann kriminell. So einfach war das mal, als wir Schüler brav dahersagen sollten, warum wir natürlich niemals Marihuana anfassen würden und Angst hatten, sofort heroinsüchtig zu werden, weil Marihuana, so lautete damals die Formel, natürlich Einstiegsdroge zum Heroin ist. Das Ganze beriet man, während man beim Bier saß. Heute wird Drogenpolitik von Seiten der Bundesregierung vor allem so beschrieben. Zunächst mal Prävention, dann Beratung, Hilfe sowie Schadensminderung, dann erst ist die vierte Säule Strafverfolgung. Das reicht nicht und es gibt auch andere Ansätze, sagt Dr. Henrik Jung-Aberle, Präventionsforscher und unter anderem Mitautor des Buches Highsein. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen, hallo.
Haben Sie schon Drogen genommen heute?
Ja, Kaffee natürlich.
Das gilt bei Ihnen auch als Droge, ist aber keine Einstiegsdroge zur Zigarette oder ist es die Vorstufe zum Heroinkonsum?
Na, Drogen sind alle psychoaktive Substanzen, die das Erleben und die Wahrnehmung verändern. Und selbstverständlich ist Kaffee eine Droge, klar.
Sie sagen, Drogenpolitik sollten wir auf Grundlage von Gefährlichkeit und Risikoabschätzung gestalten. Das heißt, Sie wollen eigentlich sowas Ähnliches wie eine Hitliste der Gefährlichkeit. Fangen wir doch mal an, nehmen wir mal die Top 10. Wie ist denn da die Rangordnung?
Gute Frage. Also nicht das einzige Kriterium, die Gefährlichkeit der Substanzen, aber ein wichtiges, und das wurde total vernachlässigt, seit 1961 die internationalen Drogenverträge gemacht wurden. Also Alkohol, Tabak ist ganz weit oben. Die meisten Todesfälle haben wir aufgrund von Tabak. Dann kommt Alkohol und dann kommen mit großem Abstand einige illegale Drogen, vor allem die Opiate.
Sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ah, okay. Ich dachte, weil Ihre Stimme oben war noch und da geht der Satz noch weiter, weil die Leitung gerade mal unter schlecht ist. Wenn die Opiate relativ weit oben sind, wo ist denn da bitte schön Crystal Meth und Ecstasy und so ein Gedöns?
Ja, also Ecstasy und die Halluzinogene sind, also Ecstasy ist im Mittelfeld, die Halluzinogene sind relativ weit unten, die haben eine zu vernachlässigende Suchtgefahr, deren Gefahr sind die sind eher Psychosen, ja. Crystal Meth gehört mit in die Top 10 der riskantesten Substanzen, weil die Suchtgefahr relativ groß ist. Menschen, die das konsumieren, gehen ziemlich schnell in ein häufiges Muster über. Allerdings, wie bei allen Substanzen, muss man sagen, dass es verschieden große Gruppen von Menschen gibt, die einfach aufhören, wenn sie merken, dass es ihnen nicht gut tut. Und diese Menschen sollten wir auch stärken.
Jetzt ahnt man schon, wenn Sie Mitautor eines Buches namens Highsein sind, dass Sie ein, sagen wir mal, etwas entspanntereres Verhältnis zur Droge haben, nämlich selber sagen, Drogen lassen sich aus der Menschheitsgeschichte weder wegdenken, noch ist das unbedingt wünschenswert. Trotzdem gibt es Gefahren. Was ist denn Ihrer Erfahrung nach der beste Weg, um tatsächlich in der Mitte die Balance zu halten zwischen Neugier und Ekstasebedürfnis einerseits und Suchtgefahr und Lebensverkürzung auf der anderen Seite, abgesehen von den sozialen Folgen?
Ja. Ja, statt entspannt würde ich eher mal sagen, ich versuche realistisch zu sein. Also alle Drogenkämpferei und Kriegerei gegen Drogen hat die Situation sehr verschlechtert. Und ich meine, Staaten wie Kanada, die jetzt zum Beispiel eine andere Cannabis-Gesetzgebung machen, die machen das ja nicht, weil da ein paar Hippies in der Regierung sitzen, sondern aufgrund von ziemlich rationalen Überlegungen. Jetzt, was die Balance betrifft, gibt es natürlich sehr banale Empfehlungen, nämlich nicht zu häufig Pausen machen. Darauf achten, dass man die Substanzen nicht vor allem nimmt, um unangenehme Zustände, Gefühle, Wahrnehmungen wegzumachen. Weil das ist der direkte Weg in die Sucht, weil die Motivation dann Verdrängung ist und so Happy-Drogen dann die Lösung von realen Problemen überspielen.
Das klingt so, als ob Sie sagen würden, der Staat kann ohnehin nur die schützen, die sich eigentlich auch selber schützen können, weil sie klug genug sind, von vornherein eine Risiko-Nutzen-Erwägung abzuziehen bzw. vorzunehmen. Ja.
Also der Staat kann Leitlinien, Leitplanken setzen, das soll er auch. Und ich wünsche mir auch gerade als Präventionsforscher keine libertäre Gesellschaft, Drogengesellschaft, in der Unternehmen massiv diese Substanzen in den Markt drücken. Klammer auf, teilweise geschieht das in den USA jetzt mit Cannabis. Also da ist was nicht ganz so klug gemacht worden, aber nur teilweise, ja. Tatsächlich sind auch nicht alle Menschen von sich aus fähig, diese Risikoabschätzung zu machen. wenn der Staat sie für die Menschen machen will, passieren aber so Sachen wie, dass Stigmatisierung passiert, von ganzen Bevölkerungsgruppen übrigens auch, dass Menschen, die dann doch mal diese Substanzen konsumieren, eher bestraft werden als behandelt, ja. Und das ist ja sowieso unter dem Strich das Ergebnis der meisten Forscher der letzten 30, 40 Jahre. Behandlung statt Strafe bringt mehr, nicht nur für die Menschen, die betroffen sind selber, sondern auch für die Gesellschaft, weil wir nicht Menschen aus dem Arbeitsmarkt und aus ihren Familien rausreißen, die dann sekundär kriminalisiert werden.
Für einen anderen Ansatz und andere Betrachtungsweise in Sachen Drogenpolitik plädiert Dr. Hendrik Jungaberle, Drogen- und Präventionsforscher und Mitautor des Buches Heilsein am internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr. Ich danke Ihnen herzlich. Bis dann. Tschüss.
Danke sehr.